Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Corbinian Frenzel und zu Gast ist Ulrike Gerohm, seit September Professorin für Europapolitik an der Universität Bonn. Viele Jahre schon Vorkämpferin für die Idee einer europäischen Republik und eine Frau, liebe Hörerinnen und Hörer, die nicht davor zurückschreckt, auch mal gegen den Strom zu schwimmen und sei es aktuell in manchen Fragen rund um die Corona-Krise. Frau Gerohm, ich grüße Sie, schönen guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Sie sind zugeschaltet per Telefon aus Bonn. Wir schauen wie gewohnt auf die Themen dieses Tages und ich nähere mich mal dem heißen Thema Corona mit einer kleinen Frage. Frau Gerohm, was machen Sie so gewöhnlich an einem Samstag? Golf spielen vielleicht?
Nö, letzten Samstag saß ich in der Planung eines DFG-Forschungsprojektes über Fiktion und Wahrheit.
Okay, ganz was anderes als Golf. Ich frage das, weil der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, Karl-Josef Laumann gerne mehr Engagement der Ärzte beim Impfen sehen würde und das so gefordert hat an die Adresse der Ärzte, statt Golfplatz am Samstag, impfen am Samstag. Jetzt weiß ich nicht, ob das echt motiviert, oder?
Die Frage ist ja schon mal, welche soziale Realität bildet ein Golfplatz ab? Ja, ich muss also sagen, ich bin noch nie auf einem Golfplatz gewesen. Ich will da auch nicht hin. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, den man nicht sagen möchte, ja, über das Verhältnis von Golf und Sex. Aber ich weiß nicht genau, ob das irgendwie repräsentativ ist, dass sich Ärzte auf Golfplätzen rumtreiben und deswegen nicht impfen. Ja.
Ehrlich gesagt, ich kenne diesen Spruch nicht, aber wir machen das mal diskret.
Kennen Sie nicht?
Sie verraten mir. Oh ja, wenn Sie mögen, bitte.
Das ist doch dieses, haben Sie noch Sex oder spielen Sie schon Golf?
Ja. Okay.
Und vor diesem Hintergrund war für mich der Golfplatz nie interessant.
Alles klar. Ich will Ihnen am liebsten hier ankündigen, meine Damen und Herren, und nicht zu viel versprechen, dass wir hier ganz seriös über die vielen Fragen sprechen und am besten unaufgeregt, die sich stellen gerade in der Corona-Lage, angesichts der Corona-Lage, die ja leider nicht ganz so entspannt ist wie vielleicht noch im Sommer auf dem Golfplatz und anderswo. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen jetzt auf die Debattenkurve zu Corona, die ungefähr genauso steil ansteigt wie die Inzidenzen und die immer neues Futter erhält, manchmal auch eher so en passant. Gestern Abend war der Chef der Ständigen Impfkommission, der STIKO, Thomas Mertens, bei Markus Lanz im ZDF und kündigte an, die Empfehlung für die Boosterimpfung, sie wird kommen.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, Herr Mertens, dass wir bald zu einer Ansage kommen, was diesen Booster angeht?
Wir werden morgen wieder über die nächste sozusagen die fortgeschriebene Empfehlung beraten und das wird nicht lange dauern und dann wird die jetzt von Ihnen reklamierte Empfehlung auch kommen.
Ich frage nur. Ich,
ja. Und ich glaube,
das heißt, sie kommt runter wie weit?
Bis 18.
Okay, bis 18?
Und, ja.
Also kleiner Auszug von gestern Abend, der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens. Mein Gast heute ist die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gerohm, zugeschaltet aus Bonn. Die Frage erstmal in der Sache, gut, dass sie also kommen wird, diese Empfehlung?
Das will ich gar nicht beurteilen. Ich glaube schon, natürlich ist es gut, die Leute zu boostern, wenn wir jetzt wissen, und das ist ja das Problem, was dahinter steht, dass der Impfstoff offensichtlich nicht so lange hält, wie man anfangs vermutet hat, dass offensichtlich das abnimmt, die Wirkung nach einiger Zeit, ja, hat man jetzt, steht ja überall zu lesen, und dass man eben, was ja das Ziel ist bei dieser ganzen Pandemie, dass wir vor allen Dingen die Älteren, die betroffen sind und die vulnerablen Gruppen schützen, und dann müssen die natürlich geboostert werden.
Ich habe erstmal eben innerlich gefragt, weil man kann natürlich auch mal wieder so in der Frage der Entscheidungsfindung fragen und auch in der Frage der Kommunikation. Da wird ja häufig der Finger gezeigt auf die Ständige Impfkommission. Ich weiß gar nicht, ob das berechtigt ist, also ob die Öffentlichkeit zu ungeduldig ist oder ob die STIKO zu langsam.
Ich glaube, dass wir eine wirkliche, sagen wir mal, Ausnahmesituation haben auf ganz vielen Ebenen, auch in der Diskussion. Die Gesellschaft steht unter Stress, seit anderthalb Jahren unter Dauerstress, auch unter diskursivem Stress. Ja, es gibt ein erhöhtes Angstlevel in der Bevölkerung, dann ist es ja sozusagen nie schnell genug. Wir haben politisch Handelnde, die das alles verantworten müssen und die vielleicht auch gar nicht genau wissen, was denn jetzt sozusagen das für morgen effiziente Mittel ist. Und ich glaube, das führt dazu, dass man eben solchen Druck aufbaut, unter denen dann leider auch solche Institutionen wie die STIKO geraten, weil das Zeitverhältnis einfach in solchen Krisen auch zerfließt.
Es gibt ja jetzt verschiedene politische Maßnahmen, die auf dem Weg sind. Der Hauptausschuss des Bundestages, also der, der gerade so die Arbeit macht, der noch nicht konstituierten Ausschüsse, hat ja jetzt quasi die Corona-Politik der künftigen Ampelkoalition der Wahrscheinlichen schon mal gebilligt. Morgen ist es dann im Bundestag. Da kommt ja auch ein Instrument mit auf die Liste, auch als Möglichkeit, das jetzt viele Bundesländer bereits anwenden. Niedersachsen ist da jetzt heute auch mit eingestiegen mit 2G. Eine Maßnahme, die Sie eher skeptisch sehen. Warum?
Ich habe 5 Jahre in Österreich gewohnt und habe sehr viele Freunde in Österreich, die mich in den letzten Tagen angerufen haben. Und ich glaube, wer auch immer jetzt sozusagen unter dem Druck Corona und der Inzidenzen sagt, 2G ist die Lösung, muss sich auch darüber im Klaren sein, welche brachialen Polarisierungen und Spaltungen der Gesellschaft das hervorbringt. Ja, das Aggressionslevel in der Gesellschaft steigt. Wir haben ja eine zutiefst polarisierte Öffentlichkeit. Wir haben ja auch Schuldzuweisungen. Ja, also nach sozusagen im Diskurs sind ja jetzt die Geimpften die Guten, die mitmachen und irgendwie alles für die Gemeinschaft tun. Und die Nicht-Geimpften sind per se eigentlich die Schuldigen, denen man jetzt auch moralisch Druck macht. Ich glaube, dass das für eine Demokratie zutiefst Zerwürfnisse fördert. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie wir diese Gegenüberstellung von Bevölkerungsgruppen, wie wir das wieder rausbekommen, also wo das Versöhnungsangebot eigentlich liegen soll. Die Zahlen für Österreich sind, es gibt 2 Millionen Nicht-Geimpfte. Das ist ja nicht ein kleiner Schnack. Ja, Österreich hat 8 Millionen, das heißt, wir reden hier von einem Viertel der Bevölkerung. Und ich kann nur sagen, diese Ausgrenzung oder auch diese Minorisierungsdiskussion, Kurse, die diesen nicht geimpften 2G im Grunde noch nicht mal mehr Minderheitenschutz zugestehen. Ja, ich halte das für demokratietheoretisch höchst verwertvoll. Wir warten ja auch noch auf die höchstrichterlichen Entscheidungen. Das Bundesverfassungsgericht soll ja bitte in den nächsten Tagen was dazu sagen. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir mit ein bisschen mehr Bedachtsamkeit und ein bisschen mehr vielleicht auch Verantwortung in diesen Diskurs gehen und diese Ausgrenzung nicht so zementieren und schon gar nicht so moralisch überhöhen.
Die Bedachtsamkeit, ja, stimme ich Ihnen zu, aber natürlich ist die Lage jetzt gerade so, dass man leider auch an vielen Stellen auf den Intensivstationen sagen muss, die, die sich nicht impfen lassen, sind aber leider auch das Problem.
Ja, das kann man, glaube ich, so einfach nicht stehen lassen. Da gibt es ja große Debatten drüber, aber der Sachgrund, ja, also wenn man die Differenzierung, die rechtliche Differenzierung, die politische Differenzierung zwischen 2G, also geimpft und nicht geimpften, zementieren möchte, in dieser Deutlichkeit, ja, die einen bekommen Rechte, die anderen nicht. Und es geht ja nicht um irgendwelche Rechte, es geht nicht darum, ins Kino zu gehen, es geht darum, an die Uni zu kommen, das Recht auf Bildung. Es geht inzwischen um das Recht auf Mobilität, zum Beispiel, wenn diskutiert wird, ob die Deutsche Bahn 2G hat. Es geht auf fundamentale Grundrechte, die werden eingeschränkt und diese Einschränkung muss ja geeignet, erforderlich und so weiter sein. Und das kann man diskutieren aus 2 Gründen. Erstmal ist zu diskutieren, ist der Sachgrund wirklich eindeutig? Gestern in der Presse war zu lesen, Pandemie der Ungeimpften, da sagt sogar Herr Drosten auf dem RKI, das kann man so nicht sagen. Ja. Und außerdem hat man gestern in einigen Zeitungen dargespielt, zum Beispiel gesprochen von einer Pandemie der Durchbruchimpfungen. Das würde eher darauf schließen lassen, dass wir ein Problem mit dem Impfstoff haben, der nicht das hält, was er versprochen hat, ja, sterile Immunität für mehrere Jahre, ja, wie das bei anderen Impfungen ist. Sie sind einmal für Masern geimpft, dann hält das 30 Jahre. Das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Allein schon deswegen, weil der Sachgrund nicht so einfach zu benennen ist, verwehrt sich meines Erachtens diese Zuordnung in 2G, die Guten, die Schlechten und so weiter. Dass wir trotzdem impfen, sage ich überhaupt nichts dagegen. Man möge sich bitte impfen, ja, Boosterimpfung auch. Aber die Segregation und auch sozusagen dieser moralischer Druck auf die Nichtgeimpften, also die Schuldzuweisung, die lasse ich nicht stehen aus den genannten Gründen. Und außerdem muss man sagen, wenn wir jetzt ein Belastungsproblem in den Krankenhäusern haben, hat ja Svenja Flasspöhler zum Beispiel auch bei Plasberg gesagt, muss man immer wieder sagen, wir haben Betten zugemacht, es liegt an der Kapazität und es ist natürlich unverantwortlich, ein politisches Versagen im Bereich des Gesundheitssystems dafür jetzt einen Schuldigen zu benennen, das sind die Nichtgeimpften. Ja.
Ja gut, da gebe ich Ihnen im Grunde recht. Also wir können die Kapazitätsgrenzen, die wir da nicht haben, allein der Pandemie zuschreiben und eben auch den Ungeimpften. Das ist theoretisch und auch in der Perspektive richtig, dass man daran arbeiten muss. Aber wir haben jetzt natürlich ganz konkret eine Situation. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dieses Allheilmittelimpfung, daran müssen wir uns gewöhnen und da müssen wir ehrlich sein, das ist es nicht. Aber gleichzeitig wissen wir auch, und das sagen uns auch alle medizinischen Beobachtungen von allen Seiten, es ist natürlich sehr, 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 sehr viel besser, als nicht geimpft zu sein. Das heißt, diese Frage, wie kriegen wir mehr Menschen dazu, sich impfen zu lassen, die steht steht natürlich weiterhin im Raum. Und genau das ist ja die Idee bei 2G, zu sagen, wir sorgen dafür, dass es klar ist im Leben, es ist einfacher, es ist bequemer, sich impfen zu lassen.
Bin ich dabei. Aber dann gucken wir doch einfach mal in die Länder, die das einfach besser machen. Ja, also zurzeit einfach mal Dänemark, Finnland, Schweden, um mal drei zu nehmen, auch Großbritannien tendenziell. Druck erzeugt Gegendruck. Und 2G, ich meine, das war ja die Ansage, die jetzt schon wieder revidiert wird. Ja, wir setzen alles auf Impfen, müssen sich bitte alle impfen. Deswegen wurden die Tests dann abgeschafft, wurden die Tests kostspielig gemacht. Also auch, um diesen Druck zu erhöhen. Ja, und jetzt sieht eigentlich die Politik, dass diese Rechnung nicht aufgegangen ist. Erstens sind die Impfungen offensichtlich nicht ganz so dauerhaft, wie man sich das erhofft hat. Und zweitens hat der Druck nicht gewirkt. Und weil Druck natürlich in einer Demokratie, funktioniert mit Normenakzeptanz, ja, und mit Eigenermächtigung der Bürger und auch mit eigenem Gestaltungswillen, ja. Und in dem Moment sehen wir jetzt, dass diese Verabsolutierung, die Impfung als die alleinige Lösung nicht funktioniert. Und was passiert? Die Testzentren werden wieder aufgemacht. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, eigentlich müssten alle getestet werden, weil auch Geimpfte das Virus übertragen und so weiter und so weiter. Das heißt, die Lage ist doch gar nicht so eindeutig. Und wenn man eine nicht eindeutige Situation sozusagen vereindeutlichen will und in ganz klare Schwarz-Weiß-Trennungen funktioniert, ich glaube, dafür sind die Bürger zu intelligent. Und ich glaube, ein bisschen mehr Ansprache und Überzeugungsarbeit würde hier mehr Dienste tun. Das sehen wir übrigens auch in den nordeuropäischen Ländern. Ja? Die haben ja so funktioniert. Die haben das gesellschaftliche Geschehen im Wesentlichen freigegeben. Die setzen auf die Eigenverantwortung. Wer eher ein bisschen risikoscheuer ist, der bleibt zu Hause, die anderen machen weiter. Man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben ja auch keine symmetrischen Risiken über alle Bevölkerungsgruppen. Wir haben partikulär schwierige Risiken für die Älteren, für Adipositas, also Fettleibigkeit, für bestimmte Gruppen. Ja? Und wenn man das alles einpreisen würde und auf Selbstverantwortung setzen würde und den Druck rausnehmen würde und testen wieder, sagen ja auch viele, um das Infektionsgeschehen zu regulieren, kommt ja auch zurück, wird wieder getestet, dann hätten wir eine andere Situation und die muss dann nicht so polarisiert sein.
Ich habe einen anderen Vorschlag, um die Polarisierung und auch vor allem diesen moralischen Druck, da bin ich ja bei Ihnen, den rauszunehmen, dass man nicht die ganze Zeit über Appelle und auch über, ja, über das Verdammen arbeiten muss. Wie wäre es einfach mit der Impfpflicht? Also ich meine, die Ampel denkt ja auch jetzt drüber nach, in bestimmten Berufen, dass wir sie einführen, weil damit hätten wir es vom Tisch, dann ist es keine moralische Frage mehr, es ist einfach eine rechtliche.
Ja, aber die Frage ist eigentlich beantwortet. Ja, also es gibt ja haufenweise Informationen dazu im Internet, aber solange, und das sagt ja auch das RKI, das sagt auch Herr Drosten, ja, dass wir offensichtlich die sogenannte Herdenimmunität nicht erreichen können. Das heißt, dass die Impfpflicht nicht sozusagen beweisen kann, dass wenn alle geimpft sind, dann ist gut, ja, weil das können wir halt empirisch nicht sehen. Es ist ja nicht gut in Israel, es ist ja nicht gut in Großbritannien. Inzwischen werden ja offensichtlich andere Strategien gefahren, nämlich dass alle irgendwie immunisiert sein müssen, und zwar immunisiert entweder dadurch, dass sie das Virus bekommen oder dadurch, dass sie geimpft sind. Aber dann können sie einen Impfzwang nicht mehr durchsetzen. Ja, der muss ja wie alle Zwänge verhältnismäßig sein, und dann müssten wir ganz tief in die Zahlen absteigen, wie verhältnismäßig ist die Impfung bei Kindern im Gegensatz zu den Nebenfolgen und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass das sehr schwierig ist, und weil es schwierig ist, wurde es ja auch nicht gemacht, abgesehen davon, dass es bisher politisch versprochen wurde, dass es nicht gemacht wird. Ja, also wir reden hier auf zwei Ebenen. Das politische Versprechen müsste gebrochen werden und die Verfassungsmäßigkeit müsste überhaupt sichergestellt werden. Jetzt reden Sie über die Berufsgruppen, die mit Vulnerablen zusammen sind. Bin ich dabei? Kann man genauer hingucken? Nun ist es so, habe ich mir sagen lassen, mein Sohn arbeitet im Krankenhaus in Paris, ja, dass gerade diese Pflegekräfte, die man tatsächlich immer noch schlecht bezahlt, das war ja unser Versprechen von letztem Jahr, wir klatschen auf den Balkon und so weiter, die streiken ja jetzt auch gerade bei Verdi. Ja. Da frage ich mich, wenn wir jetzt ein Problem haben mit Betten, weil wir die Betten nicht aufrechterhalten, weil wir nicht genug Pflegekräfte haben, warum wir noch mehr Druck aufbauen über eine Impfpflicht, anstatt zu sagen, wir bezahlen die einfach mal besser und motivieren an der Stelle. Also ich scheine, auch da finde ich, dass das nicht unbedingt kluger Umgang mit dieser Frage ist. Ja.
Ulrike Groh sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen gleich über eine Partei, die sich erstmal nicht um solche Probleme kümmern muss, zumindest nicht im Bund, weil bald Opposition, die CDU. Heute, 18 Uhr, ist Bewerbungsschluss für den CDU-Vorsitz. Bis dahin muss im Konrad-Adenauer-Haus schriftlich eingegangen sein, wer sich bewerben will bei der Mitgliederbefragung. Ja, und vielleicht, liebe Ulrike Geroh, dachte ich so heute Morgen, vielleicht wollen Sie ja noch den Finger heben.
Um Gottes Willen, nein. Also,
Ich sag das mal für den Hintergrund. Sie waren zumindest, ich glaube, Sie sind es nicht mehr, Sie waren Mitglied der CDU, haben in den 90ern im Bundestag für die Unionsfraktion gearbeitet, dort für den Europapolitiker Karl Lamers. Das vielleicht als kleine Info für alle, die uns gerade zuhören, warum ich auf diese Idee gekommen bin. Und ja sowieso generell angesichts des existierenden Bewerberfeldes, da sind Helge Braun, der scheidende Kanzleramtsminister, da ist Norbert Röttgen, der Außenpolitiker, da ist Friedrich Merz, der wohlbekannte Friedrich Merz. Und da kommt ja schon die Frage auf, wo sind eigentlich die Frauen in der Union?
Ja, also um dann nochmal biografisch zu werden, weil ich ja jetzt auch aus Bonn hier mit Ihnen oder zu den HörerInnen spreche, ja, aber ich habe tatsächlich in den 80er Jahren war ich in der Jungen Union und ich war Landesdelegierte für Nordrhein-Westfalen und ich kenne aus dieser Zeit tatsächlich Herrn Röttgen und Herrn Laschet und Herrn Merz und Herrn Gröhe und diese persönlich, ja, das war damals die Junge Union Nordrhein-Westfalen und da war ich mittendrin, ich war sogar RCDS-Vorsitzende und sogar Spitzenkandidatin bei den Studentenparlamentswahlen der Uni Bonn 1983.
Ja, da sehen Sie, also meine Idee war doch gar nicht so verkehrt,
ja. Ich habe dann ja einen Franzosen geheiratet, ja, und bin erstmal so irgendwie 15 Jahre nach Paris gegangen und dann war sozusagen der politische Zug abgefahren, um das mal kurz zu erklären, und dann kommen sie da auch nicht mehr rein, ja, weil Politik, Max Weber, Politik ist ja ein Beruf, da kann man nicht einfach mal irgendwie so kommen und sagen, das mache ich jetzt mal, ja. Aber in der Tat ist es auffällig, würde ich Ihnen auch sagen, also was ist denn da los, wenn eine Partei, vier Männer aus Nordrhein-Westfalen, alle weiß, alle katholisch, alle die gleiche Altersgruppe und so weiter als Kandidaten hat, das ist tatsächlich auffällig, das erscheint auch nicht unbedingt progressiv, nicht unbedingt modern. Jetzt gab es ja gestern da so eine Spontanbewerbung von einer Frau aus Ostdeutschland. Das habe ich so aus dem Augenwinkel wahrgenommen.
Frau Buder, ja.
Ja, aber natürlich reicht jetzt Frau sein auch nicht, ja, für eine Kandidatur, sondern natürlich muss man vorher irgendwo einen öffentlichen Namen haben oder mal ein Amt angestrebt haben. So, ich würde jetzt mal die Kesse-These nach vorne bürsten wollen. Die Frage ist ja auch, wie kann das eigentlich einer Partei passieren, die 16 Jahre lang die erste Frau als Kanzlerin gestellt hat? Ja, weil das ist ja eigentlich mal eine Leistung, dass wir das mal hatten.
Naja, wahrscheinlich hat diese Partei gedacht, schaut mal, können wir doch. Und dann, ich meine, es gibt ja noch zwei andere, die man erwähnen muss. Ursula von der Leyen, die musste man dann an Europa ausleihen. Und Annegret Kramp-Karrenbauer, ja, die Geschichte ist bekannt.
Genau, so. Und in der Tat hat es da dann aber aufgehört. Das heißt, es ist ja nicht das stattgefunden, was wir bei der SPD, bei den Grünen, bei der FDP übrigens auch nicht. Ne? Das ist ein bisschen ähnlich wie bei der CDU. Aber bei den anderen Parteien, vor allen Dingen den jüngeren Parteien, so wie Volt, diesen kleinen Parteien schon sehen, nämlich, dass sie sozusagen über die gesamte Fläche Männlein und Weiblein besser aufgestellt haben in den Wahlkreisen vor Ort. Ja, und da, glaube ich, ist tatsächlich, hat Merkel keine Sogwirkung irgendwo ausgestrahlt. Ich würde jetzt auch gerne noch mal so einen kleinen feministischen Schwenker machen. Es ist ja auch interessant, dass Merkel, Angela Merkel, immer als Mutti intituliert wurde. Ja, sie war ja weniger Frau als Mutter, was ja psychoanalytisch tatsächlich interessant ist. Ja, gibt es das große Buch von Helene Deutsch, Die Frau, die Mutter. Und in dem Moment, wo Angela Merkel eher so eine Mutterrolle hatte, ja, ist die Frauenfrage offensichtlich in der CDU trotzdem in der Brache geblieben. Ich finde das alles merkwürdig oder man kann das beobachten. Es tut der Partei sicherlich nicht gut, aber dahin müsste man mal genauer schauen, was da eigentlich passiert ist.
Jetzt liegt es vielleicht an meinem Geschlecht, dass ich diesen Gedanken habe. Man könnte auch sagen, vielleicht ist diese Frage einfach auch nicht so wichtig für eine konservative Partei. Also Mann, Frau.
Das weiß ich nicht, ja. Also ich glaube, heute kommen sie nicht mehr dran vorbei, weil wenn Politik Öffentlichkeit ist und dann sie sozusagen stereotyp in irgendwie konservativ-patriarchalische Strukturen gepresst werden, weil die Partei das nicht leistet, beziehungsweise natürlich gibt es Parteien, die sich das leisten. Die AfD zum Beispiel sagt das ja ganz laut, ja. Die klagen ja auch zum Beispiel gegen diese Gleichstellungsgeschichten und so weiter und sagt einfach, wenn wir Männerpartei sein wollen, sind wir Männerpartei. Und wenn
wir haben dabei aber einige interessante, prominente Frauen hervorgebracht, muss man auch sagen.
Muss man auch sagen, deswegen in der Tat, ja, also Geschlecht ist auch nicht Gender, also nur Frau sein reicht ja auch nicht, um eine gute Politik zu machen. Ich verweise auf die eine Amy Coney Barrett, die jetzt am amerikanischen Verfassungsgericht sitzt, ja, und auf Lebenszeit da einen Posten sozusagen blockieren wird, der sicherlich nicht in Richtung Frauenrechte wirken wird, ja, die ist ja konsequent gegen Abtreibung und so weiter, das heißt, geschlechtlich eine Frau zu sein, heißt ja noch nicht progressive Politik, insofern Sex und Gender sind zwei Sachen, ich glaube, die CDU muss da mal neu hingucken, es würde sicherlich fürs Erscheinungsbild gut tun, mal ein paar smarte junge Frauen zu haben.
Andererseits können ja auch die sich da bewerben, auch wenn sie Männer sind, sich nochmal wandeln. Friedrich Merz ist ja gestern aufgetreten und da haben sich manche gewundert über die Wandlung des Friedrich Merz auch in Richtung Sozialpolitik. Wir können ja gerade mal hören, was er gestern gesagt hat.
Es gibt ein großes Thema, das heißt soziale Gerechtigkeit. Und da ist die CDU, wie ich finde, nicht gut genug aufgestellt. Wir haben keine Antwort auf die Frage, wie sollen denn die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland in einer sich so rasant wandelnden Arbeitswelt auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten funktionieren. Für die ältere Generation sind die Fragen beantwortet, für die jüngere nicht.
Also Friedrich Merz kann jetzt auch Sozialpolitik.
Ja, und das finde ich wichtig und gut, ja, weil es ist kein Geheimnis, dass auch Deutschland die soziale Spaltung, arm-reich, Refeudalisierungstendenzen, wer erbt hier eigentlich die Rich Kids dieser Republik und so weiter, dass sich das extrem verschärft hat. Wer dazu was lesen will, gucke einfach nur in die Zahlen von Thomas Piketty in seinem letzten Buch. Und
obwohl ich glaube, dass das keine Leseempfehlung der Friedrich Merz folgen wird.
Okay, vielleicht nicht, ja. Vielleicht treffe ich ihn ja demnächst. Ich bin ja jetzt auch in Bonn, dann kann ich ihm das nochmal sagen. Aber nein, Scherz beiseite. Sie haben natürlich ab einer bestimmten, ab einer bestimmten Einkommens- und Vermögensspaltung der Gesellschaft wird es demokratisch problematisch, ja, weil sie sich mit Geld natürlich einiges kaufen können, zum Beispiel öffentliche Meinungen. Das heißt, eine Demokratie, nicht umsonst ist die Demokratie ja entstanden aus Liberté, Égalité, Fraternité. Das heißt, wenn wir ein bestimmtes Momentum an egalitärem Denken nicht halten, dann wird es mit der Demokratie problematisch. Ja. Demokratie ist nicht nur irgendwie ein Rahmen, in dem jeder, keine Ahnung, zu seinem Vermögen kommen kann, ja. Und das nochmal neu zu besetzen, wenn man selber, wie Herr Merz ja bekanntermaßen Millionär ist und im Privatjet fliegt, ist tatsächlich, glaube ich, Demokratie ist Government by the people, of the people, for the people. Das heißt, man sollte sich auch schon mal unter die Menschen begeben und nicht mit dem Privatjet über ihnen herfliegen. Insofern finde ich das ganz wichtig, dass jetzt soziale Töne aus dem Mund von Merz kommen. Die Frage ist, meint er das ernst? Kann er das durchsetzen? Und zwar durchsetzen gegen den, ich nenne es jetzt mal bewusst lakonisch, den Geldadel in Deutschland, ja, die sich ja eher gefreut hätten, dass Merz gewählt würde, damit das gerade nicht passiert, ja, also damit man sozusagen das Kapital unangetastet lässt, ja.
Frage ist ja auch erstmal, wird er es überhaupt, Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender, oder eben die beiden Konkurrenten, Helge Braun, Norbert Röttgen, Frau Gero zum Abschluss, haben Sie eine Empfehlung?
Weiß ich nicht, jedenfalls hat Röttgen die meisten Frauen im Team, ja. Also
damit sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs. Ulrike Gerohr im Deutschlandfunk Kultur. Der Tag mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gerohr, zugeschaltet aus Bonn. Und wenn Sie uns jetzt live im Radio hören und nicht im Podcast, dann ist das jetzt möglicherweise genau die Zeit, zu der der Magen so langsam zu grummeln beginnt. Hunger zur Mittagszeit. Und gerade wenn man in der Stadt wohnt, die Verlockung dann mal schnell per Smartphone Essen zu bestellen, die könnte gegeben sein. Frau Gero, wie ist es bei Ihnen? Da klingelt jetzt aber nicht gleich jemand an der Tür, oder?
Um ehrlich zu sein, ich habe das echt noch nie gemacht. Also Lieferando und so, das ist mir zutiefst zuwider. Ich bin grundsätzlich gegen dieses Lieferantentum, weil es ja fast die Refeudalisierungsstrukturen sind. Ne? Jemand bringt dir das Essen vor die Tür sozusagen.
Die werden jetzt, und deswegen rufe ich das auf, nochmal vergrößert, diese Refeudalisierungsstrukturen. Lieferando haben Sie gerade schon genannt, da gibt es also verschiedene Anbieter. Volt wäre so ein anderer. Und es soll jetzt noch einen geben. DoorDash könnte jetzt bald klingeln. Meine Kollegin Heike Bredol ist jetzt gerade mit Sushi reingekommen hier und ein paar Infos. Nee, ohne Sushi, aber die Infos hast du dabei. DoorDash, more of the same?
Ja, mehr oder weniger. Also DoorDash ist ein weiterer Online-Bestell- und Lieferdienst. Es ist der Marktführer in den USA und die beginnen jetzt ihr Geschäft in Deutschland und zwar in Stuttgart. Das Hauptgeschäft sind Essenslieferungen aus Restaurants. Aber man kann davon ausgehen, dass das Unternehmen neben Stuttgart auch in andere Großstädte expandieren wird. In Stuttgart kann man sich neben dem fertigen Essen auch Blumen und Alkohol liefern lassen. Sehr originell, alles für den standardromantischen Abend für Faule und Gestresste. Man kann auch davon ausgehen, dass DoorDash vorhat, Lebensmittellieferungen aus dem Supermarkt und Essenslieferungen aus dem Restaurant stärker zu verquicken. Erstens, weil sich DoorDash im September mit umgerechnet 352 Millionen Euro am Berliner Schnelllieferdienst Flink beteiligt hat. Das sind diese Schnelllieferungen aus dem Supermarkt. Und vergangene Woche die Übernahme des finnischen Lieferdienstes Volt für rund 7 Milliarden angekündigt hat. Das sind die, die vor allem Essen aus dem Restaurant liefern. Und zweitens, weil DoorDash neben dem Hauptgeschäft mit Restaurants auch Lebensmittelhändlern die Möglichkeit bietet, einige Produkte auf der DoorDash-Seite anzubieten, ähnlich wie auch Volt das ja schon macht.
Frau Gero, Sie haben ja gerade schon deutlich gemacht, dass Sie das sehr skeptisch sehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist eine ja, ganz normale Weiterentwicklung gerade in digitalen Zeiten des jetzt, ich wollte jetzt gerade sagen, des Kapitalismus, ich sage mal Marktwirtschaft, dann ist es nicht ganz so negativ.
Ja, ich antworte mit Erich Kästner. Die Katastrophe ist, dass es weitergeht. Ja, ich behaupte ja auch nicht, dass ich es irgendwie aufhalte. Ich sehe auch, dass das ein zeitgenössischer Trend ist und vor allen Dingen Städter und jüngere Leute total darauf abfahren. Ja, aber ich darf ja trotzdem kritisch sein. Ja, also gerade diese Flink-Werbung, da bin ich ja schon seit Wochen allergisch, wenn ich die nur beim Vorbeifahren beim Rad irgendwie sehe. Ja, flink's dir, Popcorn leer, flink's dir. Das heißt, wir gehen in eine Gesellschaft, die nicht mal mehr 5 Minuten Bedürfnisunterdrückung hat, weil der Werbespot ist ja in 10 Minuten ist alles bei dir. Das heißt, nicht mal mehr aufstehen, Schuhe anziehen und sich irgendwie um das Seine kümmern, ja, sondern tatsächlich, ohne zu reflektieren, wer denn dann der Lieferant ist, der dann mal eben völlig gestresst irgendwie dir das Ding da besorgt, Popcorn leer, flink's dir. Ja? Also ich meine, mehr an Bequemlichkeitsgesellschaft kann ja über diesen Werbespruch gar nicht zum Ausdruck gebracht werden. Und das Zweite, weil Ihre Kollegin gerade erwähnte, dass jetzt die Verknüpfung von so Restaurantstrukturen und der Romantikkopf für den Abend und so weiter, ich kann Ihnen da sagen, bin ich glasklar, ja, so ein Typ, der mir die Spaghetti selber kocht, der ist mir allemal lieber als jemand, der mir irgendwie so einen Korb hinstellt mit, keine Ahnung, Rotwein, Champagner drin und irgendwie. Warum? Weil der definiert sich ja eigentlich nur darüber, dass er super ist, einen tollen Job hat, viel Geld hat, mir diesen Korb bezahlen kann und ansonsten keine Zeit. Ja? Und den will ich schon mal per Definition nicht. Und da glaube ich auch, dass das ein Gesellschaftsbild ist, das für mich völlig in die falsche Richtung geht, zumal ich das selber erlebt habe. Ich sitze dann in diesen Restaurants, weil für mich ist ja Ausgehen der öffentliche Raum. Ich gehe also in ein Restaurant vor Corona und was passiert? Dann müssen diese Pizza Bäcker, die müssen sozusagen erst die Bestellungen online abarbeiten, dann sitzt also im Restaurant, ist der Letzte, der bedient wird. Ja? Das ist ja auch die Frage, was machen wir denn mit dem öffentlichen Raum? Was passiert da gerade? Ich als Politikwissenschaftlerin halte das für extrem problematisch, aber muss ja nicht jeder meiner Meinung sein.
Ja, aber derjenige, der jetzt für Sie die Spaghetti kocht, der hat natürlich enormen Druck jetzt. Sie haben verschiedene Probleme angesprochen. Ein großes Problem, das wir immer wieder auch zum Thema machen, das auch Beschäftigte zum Thema machen, sind die Arbeitsbedingungen. Heike, da ist ja auch einiges jetzt in der Spur auch an Protesten bei schon existierenden Diensten.
Ja, also vor allem bei dem Berliner Startup Gorillas gibt es ja immer wieder Beschwerden wegen befristeter Verträge, schlechter Ausrüstung für die Fahrer und schlechter Dienstplanung. Heute verhandelt das Arbeitsgericht in Berlin über den Antrag, die Betriebsratswahl bei dem Lebensmittellieferdienst abzubrechen. Bei der PK in Stuttgart heute hat Andy Fang von DoorDash zu den Arbeitsbedingungen gesagt, man wolle in Stuttgart mit 30 Kurierfahrern anfangen. Und es war ihm wichtig klarzustellen, dass alle Kurierfahrer Vollzeit über eine Agentur beschäftigt werden und ihnen Trainings für die Sicherheit geboten werden, genauso wie die Ausrüstung, die sie für ihren Job brauchen, Helme, Handschuhe, Winterjacken und E-Bikes. Wir werden sehen. Also es ist natürlich ein sehr, sehr hart umkämpfter Markt, in dem aktuell niemand was verdient. Und da liegt es natürlich der Verdacht nahe, dass man auch die Personalkosten sehr im Blick hat.
Das ist ja das Verrückte, Frau Gero. Da merke ich dann immer wieder, dass ich doch gut daran getan habe, Journalist zu werden und nicht in die Wirtschaft zu gehen, weil ich diese Logik des Kapitalismus, dass man erstmal Millionen, hunderte Millionen verbrennt, um auf diesem Markt eine Position zu haben, dass das funktionieren kann unterm Strich. Aber es sind natürlich alles Kosten für die Allgemeinheit.
Also was ich mich wundere, ist, dass wir auch in jüngerer Zeit Riesenkampagnen geführt haben über Nike-Turnschuhe, Ausnutzung von Arbeitsbedingungen, wenn das irgendwo so in Asien passiert, ja, aber es hier nicht hinbekommen, als Gesellschaft einfach mal zu sagen, wie, du bestellst bei Amazon, wie, du lässt es dir flinken, also dass wir die öffentliche Achtung oder Schmähung, ja, die wir ja bei Nike-Turnschuhen und so weiter, das hat ja was gebracht, ja, irgendwann haben ja diese ganzen Konzerne umgestellt, als mal klar war, Kinderarbeit, ja, und jetzt haben wir diese Boten, ich bestelle das ja alles nicht, aber ich habe natürlich Leute in dem Haus, wo ich wohne, die bestellen und dann kommen diese völlig gestressten Lieferanten zu mir, um ihre Pakete abzugeben für die Nachbarn und so weiter. Also da ist man ja fast versucht, denen mal zu sagen, komm mal rein, trink mal einen Kaffee oder so. Ja, also wer das mal gesehen hat, und das sind ja meistens auch migrantische Herkunft, die sprechen meistens kein Deutsch. Also ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich kurz vor Sklaverei, wenn wir unsere Bedingungen oder unsere Wahrnehmung mal ändern würden. Ich finde das wirklich eine Zumutung und ich kann nur sagen, ich warte auf den Gesellschaften Protest oder die Schmähung, wie wir jetzt Flugscham machen, ja, könnten wir ja eigentlich auch so eine Dienstboten-Scham machen, wie du lässt dir liefern, ja.
großes Thema. Und ich frage mich, wenn man zumindest die Arbeitsbedingungen so richtig gut verbessern würde, ob dann irgendwann der Punkt kommt, dass man die Alternative hat, oh, wir bestellen was, oder sagt, ach nee, lass uns lieber ins Restaurant gehen, ist viel günstiger.
Heike, wie wär's mal mit selber kochen? Einfach zu sagen, 8 Stunden Arbeit reicht und danach ist Zeit zum Kochen und zum Geselligsein. Also ich finde, man muss die Antworten nicht immer so ganz kompliziert suchen.
Ulrike Gero, vielen Dank auch für diesen Vorschlag. Wir kommen dann demnächst mal vorbei in Bonn zum Essen. Heike Bredul, Dankeschön für diese Information hier im Deutschlandfunk Kultur. Für alle, die Debatten auch auf Twitter verfolgen, reicht vielleicht jetzt an dieser Stelle der Hashtag Ich bin Hanna. Für alle anderen, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich von einem Vertrag zum nächsten hangeln, das ist ein großes Problem. Das sogenannte wissenschaftliche Prekariat, von dem mein heutiger Gast Ulrike Gero, Professorin für Europapolitik an der Universität Bonn, aus eigener Anschauung sicherlich berichten kann. Ein Problem, das heute die zuständige Gewerkschaft, die GEW, auf die Berliner Bühne gezogen hat, um der künftigen Regierung etwas mitzugeben.
Die GEW ist der Überzeugung, der Bund muss nicht nur handeln, er muss auch schnell handeln und in den ersten 100 Tagen den Weg freimachen für gute Arbeit in der Wissenschaft, für Dauerstellen, für Daueraufgaben in Hochschule und Forschung.
Das sagt Andreas Keller von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Mein Kollege Maximilian Brose hat genauer recherchiert, genauer reingehört. Was sind denn die Forderungen konkret?
Naja, also ein Hauptanliegen der GEW ist eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Und hinter diesem sperrigen Wort, da versteckt sich halt, dass WissenschaftlerInnen befristet angestellt werden können. Und das werden sie auch ziemlich häufig, laut der GEW, in knapp 9 von 10 Fällen bei wissenschaftlichen Angestellten an Universitäten. Und die durchschnittliche Laufzeit für so einen befristeten Vertrag, die liege ungefähr bei 2 Jahren, je nachdem, ob man halt promoviert hat oder eben nicht. Maximal könnten Promovierte aber für 6 Jahre befristet angestellt werden, in den allermeisten Fällen zumindest. Und die GEW fordert jetzt, dass die zukünftige Regierung Gesetze so reformiere, dass halt diese maximale Anstellungszeit auch ausgeschöpft werde und Forschende mit Doktortitel unbefristete Arbeitsverträge bekommen. Außer wenn sie halt nach dem befristeten Arbeitsvertrag eine Perspektive auf eine Professur hätten. Und außerdem sollen sich Zeitverträge etwa bei Elternzeit oder Mutterschutz automatisch verlängern.
Hm. Ulrike Gero, sind das aus Ihrer Sicht berechtigte Forderungen? Ich frage das auch vor dem Hintergrund. Es gab ja die Rücktrittsankündigung der Präsidentin der Humboldt-Universität in Berlin. Da will der Berliner Senat genau oder sowas Ähnliches einführen. Und die Präsidentin sagt, das macht wissenschaftliches Arbeiten letztendlich zu unflexibel.
Ja, also natürlich kann man die Argumente schnell gegenüberstellen. Das eine Argument ist zu sagen, wenn man die Leute Dauer anstellt, dann kommt sozusagen kein neues Denken mehr rein. Dann bleiben die gleichen Leute auf den Stellen und die haben dann sozusagen auch eingetretene Denkpfade, ja. Und dann kriegen wir die Innovation nicht und deswegen muss es einen gesunden Austausch geben. Und das hat natürlich irgendwo eine gewisse Berechtigung. Ja, sie müssen immer wieder irgendwie frisches Denken in so ein System bekommen, was das Wissenschaftssystem ist. Auf der anderen Seite würde ich die GEW-Forderung total unterschreiben. Es ist eine absolute Prekarisierung an den Universitäten seit geraumer Zeit, also spätestens seit diesen berühmten Bologna-Reformen. Ein großer Teil der universitären Mittelbaugeschichten spielt sich wirklich ab im Drittmittelbereich mit Anträgen Horizon 2020 und so weiter, wo die Leute sozusagen durchgespült werden in 2-Jahres-Verträgen, dann wird evaluiert, dann werden sie vielleicht weiter beschäftigt und vielleicht auch nicht. Dann kann man sagen, mit 20-something und 30-something geht das vielleicht noch. Ja, aber gerade wenn sie Frau sind, gerade wenn sie an Familie denken, übrigens natürlich auch als Mann, gerade wenn sie einen Horizont brauchen, der mal über vielleicht 6 oder 10 Jahre geht, dann ist das tatsächlich eigentlich abträglich, weil jeder, der in finanzieller Sorge ist, arbeitet einfach nicht gut. Das ist das eine. Aber das andere ist tatsächlich, gucken Sie sich große Werke an, ja, Marcel Proust, die Wiedererfindung der Zeit, was auch immer. Gute Sachen brauchen einfach Zeit. Gut Ding will Weile haben. Das heißt, wenn Sie eine Stalin-Biografie oder irgendwas schreiben wollen, wenn Sie 600, 800 Seiten aufbringen wollen, dann müssen sie einfach 5, 6, 8 Jahre an so etwas arbeiten können und dürfen. Wissenschaft ist Denken, ja, und da müssen sie eine Tiefenbohrung machen, Archive für besuchen und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Vorwürfe auch ganz oft so immer so einen Befall haben, weil die meisten Leute sich ja gar nicht vorstellen können, was wissenschaftliche Arbeit einfach ist, ja, und dann kommt immer so schnell dieser Vorwurf, die sind ja irgendwie eigentlich faul und wenn man die dann weiter beschäftigt, dann sind die in der Hängematte und so weiter und so weiter. Das stimmt einfach nicht. Man ist an der Uni, weil man eine intrinsische Motivation hat und keiner, der hier sitzt, sitzt hier, glaube ich, fürs Geld.
Ja? Wobei natürlich, um mal in Ihrem Beispiel zu bleiben, auch nicht jeder Marcel Proust ist am Ende. Also da sitzen dann auch viele vielleicht Jahre und am Ende kommt was bei raus, wo man sagt, ja, hätte die Welt jetzt auch nicht gebraucht.
Ja, da kann ich sagen, jedes System hat so sozusagen seine kleinen Kritikpunkte. Ja, aber es gilt natürlich umgekehrt auch so. Wenn ich das System nur noch auf Umschlag, also Wissenschaft als Umschlagplatz, alle 2 Jahre jemand Neues und so weiter, habe ich mindestens ebenso viele, wenn nicht viel mehr Flipsides des Systems. Ja, dass jedes System irgendwie einen kritischen Punkt hat, ist ja völlig klar. Aber ich glaube, die richtige Balance wäre richtig. Und im Moment ist die Balance viel zu eindeutig in die Prekarität geschlabbert oder geschlittert, sie da ein bisschen rauszuholen und trotzdem Durchlässigkeit zu ermöglichen. Das wäre meines Erachtens die richtige Forderung. Ich finde, da hat die GEW völlig recht. Abgesehen davon ist ja schon mal die Frage, wie bei den Krankenhäusern übrigens, ne, Corona und so weiter, ob dieser Effizienzbegriff, der ja dann auch angelegt wird, ja, ob dieser Effizienzbegriff eigentlich mit einem Wissenschaftsbegriff kompatibel ist. Und da, finde ich, spielt ein bisschen die Musik.
Also, die GEW hat Ulrike Gero bereits überzeugt. Jetzt ist natürlich die Frage, und deswegen findet das ja auch alles statt in diesen Tagen, in diesen Stunden, die möchten ja auch gerne die künftigen Regierungsparteien überzeugen. Maximilian Brose, gibt es denn eine Rückmeldung?
Ja, ich habe mal die zuständigen Sprecher der Ampelkoalition, der zukünftigen Ampelkoalition, angefragt. Und bei dem bildungspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Thomas Sattelberger, der wollte sich jetzt noch nicht zu diesem 100-Tage-Plan äußern, da das halt aktuelle Koalitionsverhandlungen betreffe. Vom wissenschaftspolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion, Kai Gehring, heißt es aber auf Anfrage, dass die GEW mit den Anliegen zu den Reformen des Wissenschaftszeitvertrags und auch des BAföGs, das war auch ein Punkt, ja, Wichtiges auf den Punkt bringe und dass die Grünen mit vielen dieser Forderungen auch in die Koalitionsverhandlungen gegangen seien. Welche Punkte sich jetzt aber in einer zukünftigen Ampelkoalition konkret umsetzen lassen könnten, das sagte Gehring halt nicht. Das wollte auch der bildungspolitische Sprecher der SPD, Oliver Kaczmarek, auf Anfrage nicht beantworten. Er sagte aber, dass die Reform vom BAföG und Wissenschaftszeitvertrag wichtige Themen für die SPD seien, die sich auch im Wahlprogramm wiederfinden würden.
Also die Ampel schweigt und ich hoffe, sie genießt auch bei diesen Verhandlungen. Aber das können wir nur spekulativ betrachten an dieser Stelle. Maximilian Brose, vielen Dank. Dankeschön auch an Ulrike Gero bis hierhin. Frau Gero, wir haben aber jetzt wirklich keine Zeit mehr, um noch über viele wichtige andere Dinge dieses Tages zu sprechen. Mir bleibt nur die Zeit zu sagen, danke, dass Sie Zeit hatten für uns heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis bald.
Danke, schöne Woche, herzlichen Dank und bis auf bald.